Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Team Nummer 2 aus der Central Division ist das Thema heute. Das sind die St. Louis Blues. Und die St. Louis Blues, die haben sich 1968 zum allerersten Mal für die Playoffs qualifiziert. Und zwar direkt in ihrer ersten Saison. Und die sind auch direkt bis ins Stanley Cup Finale durchmarschiert. Und jetzt werden sich einige von euch vielleicht fragen, hey, Moment mal, das ist ja was richtig Besonderes. Das hat ja ansonsten wahrscheinlich nur das Team der Vegas Golden Knights geschafft 2018. Naja, da muss man sagen, das waren ein bisschen andere Voraussetzungen, denn in der Saison 2018, da waren die Vegas Golden Knights ja Team 31 in der NHL, also es gab schon ein paar. 1967, im Jahr, in dem die St. Louis Blues in die Liga gekommen sind, da gab es ganze 12 Mannschaften und es gab vor die Original Six, also Montreal, New York, Boston, Chicago, Toronto und Detroit. Die haben wir jetzt auch schon durchbesprochen mit den Blackhawks als einziges Team im Westen. Und dann gab es damals übrigens alle noch in der East Division sozusagen. Ne? Die Original Six waren dann die East Division. Und dann gab es neu eine West Division. Da spielten Philadelphia, Los Angeles, St. Louis, Minnesota, Pittsburgh und die Oakland Seals. Die, meine ich sogar, die einzige defunct Franchise sind. Also die gibt es gar nicht mehr in der NHL. Die anderen sind dann alle zumindest irgendwie nochmal einige davon umgezogen, Minnesota zum Beispiel, dann ja nach Dallas. Aber das heißt also, im Jahr, in dem die St. Louis Blues in die NHL gekommen sind, zum einen war es nicht so besonders schwer, sich zu qualifizieren, denn von den 6 Mannschaften in jeder Division sind schon mal 4 eingezogen, dann in die Playoffs. Und dann war es natürlich auch so, dass die neue West Division automatisch ein Team im Finale gestellt hat. Das heißt also, es waren jetzt auch nur dann 2 Runden, die gewonnen werden mussten bis zum Finale. Das haben die St. Louis Blues geschafft und sie haben es tatsächlich in den ersten 3 Jahren geschafft, das Finale zu erreichen. Allerdings haben sie nie auch nur ein einziges Spiel gewonnen und daran sieht man, glaube ich, schon, wie die Qualität war der Original Six Teams und der Teams, die dann neu in die NHL mit reingekommen sind. Also ja, ja, der kleine Ausflug in die Historie, um euch ein bisschen was zu den St. Louis Blues zu sagen, aber auch um zu erklären, warum die hier in der Central als zweites Team auftauchen. Wie ihr wisst, ich habe in diesem Jahr das Ganze so gemacht, dass ich sage, das Jahr, in dem die Teams sich jeweils zuerst in ihrer Geschichte für die Playoffs qualifiziert haben, das ist mein Jahr für die Reihenfolge. Wir hatten vorher die Chicago Blackhawks und jetzt eben dann die St. Louis Blues. Bevor wir die Vorschau machen auf die St. Louis Blues, habe ich ein dickes, fettes Dankeschön zu sagen. Und zwar an Christian. Und normal sage ich keinen Nachnamen bei den Spenden, sage ich jetzt auch nicht. Aber da steht christian-oilersnation.de. Ich weiß nicht, ob er es alleine ist oder ob das die Jungs von der Oilers Nation zusammen sind. Auf jeden Fall hat er bei Steady ein Abo abgeschlossen. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr wisst, wenn ihr hinten euch das Outro anhört, da sind alle Informationen drin. Ansonsten Links in den Shownotes. Vielen, vielen Dank an alle, die mich da unterstützen. Natürlich gibt es da diverse Wege, auch da wieder aufs Outro verwiesen, aber das ist eben auch einer, wo ihr mich mit unterstützen könnt. Also vielen, vielen Dank an Christian und natürlich liebe Grüße an die Oilers Nation. Ich weiß leider gar nicht, ich habe jetzt noch nicht so viel an anderen Podcasts gehört in den letzten Wochen, ob die Jungs schon richtig wieder eingestiegen sind in die Saisonvorschau, aber auch da werde ich dann demnächst mal aktualisieren. Damit das als etwas längere Einleitung und dann gehen wir rein in die Vorschau auf die St. Louis Blues 2025-2026, wie immer mit dem Rückblick auf die letzte Saison. Und die letzte Saison, die war bei den St. Louis Blues durchaus erfolgreich, wenn sie auch nicht so losgegangen ist, wie sich das Team das zu Beginn der Saison vorgestellt hat. Denn die begann mit Drew Bannister noch als Coach, der von Greg Berube in der Vorsaison ja übernommen hatte. Aber es war dann so, dass die St. Louis Blues sich von ihm getrennt haben und dass dann eben an der Stelle Jim Montgomery übernommen hat. Und der hat in den letzten 27 Spielen mit seinem Team eine richtig, richtig gute Bilanz gehabt und vor allem auch insgesamt, also unter ihm hatten sie eine Bilanz von 35, 18 und 7. Das war schon mal richtig gut und in den letzten 27 Partien war die Bilanz sage und schreibe 20 zu 4 und noch dreimal haben sie einen Extrapunkt geholt in 27 Partien. Also sehr, sehr gut am Ende, sehr, sehr gut in die Playoffs reingekommen. Die St. Louis Blues, die waren in der Central Division das Team Nummer 5 mit 96 Punkten. Ein nur hinter den Minnesota Wild. Und sie haben dann gespielt gegen das beste Team der NHL, gegen die Winnipeg Jets. Und haben es da geschafft, alle drei Heimspiele zu gewinnen. Sie haben sogar in Spiel Nummer 7 geführt gegen die Winnipeg Jets. Ja, und dann war es so, ich weiß gar nicht, habe ich es mir hier irgendwo notiert, 1:56 fehlte noch bis zum Sieg. Sie haben 3-1 geführt. Es fehlten noch 3 Sekunden bis zum 3-2-Sieg in Spiel Nummer 7 und beides ist ihnen nicht gelungen. Beide Führungen konnten sie nicht nach Hause bringen und in der zweiten Verlängerung von Spiel 7 haben sie dann 4-3 verloren und damit war dann diese Serie beendet und auch die Saison. Und das ist so einer der Punkte, wo man vielleicht abwarten muss, wie sie das Ganze verkraften. Ob das wirklich so eine Situation ist, wo sie einen kleinen Knacks bekommen haben, wo man sagen könnte, Mensch, das haben sie nicht nach Hause gebracht. Meiner Meinung nach wird man das in der regulären Saison überhaupt mal gar nicht merken. Denn was für vergleichbare Situationen gibt es da? Da gibt es kein Spiel 7, da gibt es keine Szenen, wo du sagen musst, hey, das musst du jetzt nach Hause bringen. Natürlich, klar, wenn du jetzt in einem regulären Saisonspiel auch mal eine 3-1-Führung hast und die verdaddelst zum Ende oder du kriegst kurz vor Ende den Ausgleich, ja, erinnert man sich dran, aber ich glaube schon, dass es ein Riesenunterschied ist zwischen den Playoffs und eben der regulären Saison. Von daher würde ich an der Stelle nicht so viel darauf geben, was ich jetzt schon teilweise gelesen habe, dass das irgendwie so ein psychologischer Knacks sein könnte. Wir schauen mal ein bisschen in die Statistiken der St. Louis Blues in der letzten Spielzeit und die spiegeln so ein bisschen das wider, was sie auch waren. Ich habe es ja gesagt, zweite Wildcard-Platz in der Western Conference, bei den Toren 250 Treffer hatten sie, waren sie auf Platz 13 insgesamt in der Liga, 231 Gegentore war gleichbedeutend mit Platz Nummer 11, also das eben ja, Mittelmaß, oberes Mittelmaß so ein bisschen, dafür Corsi-Wert war auf Platz 22, Torchancen, die sie sich erspielt haben. Das war auf Platz Nummer 18. Sie hatten sehr wenig Strafzeiten selber, das muss man sagen. Und die Gegner hatten auch relativ wenig Strafzeiten. Also da muss man schon sagen, dass sie da eben ja, relativ faire Partien hatten. Dann schaue ich mal weiter. Was gibt es denn noch? Wir hatten immer die Schussquote und die Fangquote. Schussquote war auf Platz Nummer 6 bei 5 gegen 5. Fangquote auf Platz Nummer 9. Also das durchaus gute Zahlen. Dafür waren die Special Teams mit Platz 16 beim Powerplay und Platz 27 nur in Unterzahlen nicht gut. Zeigt aber eben auch, wenn man dann sieht, die Gegentore, da waren sie auf Platz 11. Das heißt, sie haben gar nicht so viel Unterzahl gespielt. Habe ich ja eben erwähnt, nicht so viele Strafzeiten. Also da muss man immer dann auch ein Stück weit einordnen. Ein wirklich schlechtes Penalty-Killing hatte in dem Fall gar nicht so viele Auswirkungen, weil sie das nicht oft dann einsetzen mussten, dieses Penalty-Killing. Das also mal ein paar Zahlen bei den St. Louis Blues. Was ist passiert in der Sommerpause? Sie haben sich Pius Suter geholt, der Schweizer kam aus Vancouver auf der Center-Position. Nick Bjugstad kam aus Utah, ebenfalls jemand, der auch Center-Position spielen kann. Logan Mailloux kam im Tauschgeschäft von den Montreal Canadiens und aktuell hat Milan Lucic of all people einen Professional Tryout Vertrag oder ein Professional Tryout unterschrieben. Ich weiß gar nicht, wie da die Gegebenheiten sind. Auf jeden Fall, er versucht sich jetzt ins Team zu spielen. Der hat ja letzte Saison gar nicht gespielt, das Jahr davor bei Boston rausgegangen, meine ich. Da gab es ja dann auch juristische Vorwürfe, hat er auch nur 4 Spiele gemacht. Also die letzte richtige Saison war bei ihm 22-23. Da hat er 77 Partien in Calgary absolviert und dabei 7 Tore und 12 Vorlagen gehabt. Bei den Abgängen ist Zach Baldock nach Montreal getauscht worden, Nick Leddy ist in San Jose und Ryan Suter ist aktuell noch unrestricted Free Agent. Im Front Office gibt es noch was zu sagen. Nicht nur, dass der Coach jetzt zum allerersten Mal eine komplette Saison hat, Jim Montgomery, sondern auch, dass Doug Armstrong nach dieser Spielzeit Alexander Steen die Rolle als General Manager übergeben wird. Doug Armstrong ist seit 2010 bei den St. Louis Blues und natürlich einer der Architekten des einzigen Stanley Cup-Gewinns in der Franchise-Historie. 2019 war es ja soweit, 2019 haben sie gewonnen. Ja, was gibt's zu sagen? Bei den Verstärkungen, Pierce Suter passt richtig gut mit rein. Der hatte natürlich Carey Hayes bei den Toren und bei den Punkten. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. 25 Tore und 46 Punkte waren das, die er dort gesammelt hat. Er hat einen Vertrag unterschrieben, 2 Jahre, ein bisschen über 4 Millionen als Jahresgehalt. Ich will mal einmal in die anderen Jahre mit reinschauen, wie da seine Statistiken waren. Also vorher war er jemand, der zuverlässig 14, 15 Tore gemacht hat. Und seine 27 bis 36 Punkte oder 24 bis 36 Punkte und jetzt eben einmal diese Explosion, das ist ein Punkt, muss man schauen, inwieweit er das dann kompensieren kann und in St. Louis auch ein bisschen aufs Eis bringt. Vorne, schauen wir gleich mal rein bei den Spielern, vorne hat Robert Thomas die meisten Punkte gesammelt, 70 Partien nur gehabt, aber dafür 81 Zähler. Andersrum waren die Statistiken von Jordan Kyrou, 70 Punkte in 82 Partien. Kyrou war allerdings derjenige, der die meisten Treffer erzielt hat, 36 Stück. Robert Thomas 21, Dylan Holloway, komme ich gleich noch zu, 26, Pavel Buchnevich 20 und Jake Neighbors auch 22. Dazu Zach Baldock noch mit 19, Braden Schenn mit 18 und Colton Parayko aus der Defensive mit 16 und Cam Fowler, der während der Saison kam, auch mit 9 Treffern. Also durchaus variabel aufgestellt, trotzdem Qualität mit dabei. 36 Tore sind ja auch nicht so wenig von Jordan Kyrou bei den St. Louis Blues. Und das ist schon etwas, wo sie gezeigt haben, dass sie nicht ein One-Man-Team oder ein Two-Man-Team sind, sondern auch davon leben, dass viele eben auch treffen. Dylan Holloway hatte ich eben schon angedeutet, sage ich noch was zu. Und Philipp Broberg, das waren ja die beiden, die sie aus Edmonton per Offersheet dann losgeeist hatten. Und die haben richtig, richtig gut eingeschlagen, beide. Also nachher Dylan Holloway war dann, glaube ich, verletzt zum Ende. Aber ich meine, 63 Punkte in 67 Partien, das ist schon extrem gut gewesen für seine erste komplette Spielzeit jetzt eben bei den St. Louis Blues und da muss man echt sagen, da haben sie wirklich eine Nase bewiesen mit 23 Jahren, eben jemand, der auch noch jetzt noch besser werden kann, noch ein Stück nach vorne gehen kann. Auch bei Philipp Broberg mit seinen 24 fand ich die Zahlen und die Leistungen auch wirklich, wirklich gut. Also das, was Doug Armstrong da im letzten Sommer gemacht hat, das war richtig clever. Und hat ihnen eben auch sehr geholfen. Jetzt weiß ich nicht, ob in diesem Jahr Logan Mailloux vielleicht auch jemand ist, der an der Stelle ein bisschen so die Rolle einnehmen kann in der nächsten Saison und da eben mit seinen 22 auch wieder gut reinpasst. Cam Fowler habe ich erwähnt, Justin Falk noch mit dazu, Colton Parayko und Torrey Krug, der ist aktuell allerdings verletzt. Das sind so die Veteranen in der Defensive und dann hast du danach die andere Generation eben mit Broberg, mit Matt Cassel, Logan Mailloux eben erwähnt und Tyler Tucker. Das sind die Jüngeren zwischen 22 bis 25 Jahre alt und das ist ein ganz guter Mix anscheinend gewesen im letzten Jahr und man muss eben schauen, wie sich das jetzt in dieser Saison einsortiert da mit Mailloux. Aber ich glaube auch da wieder, also wenn ihr zum Beispiel auf junge Spieler achtet, die einen richtigen Schritt nach vorne machen können, glaube ich, dass Mailloux einer ist. Ich glaube übrigens umgekehrt, Baldock bei Montreal könnte das auch. Also da hatte ich es, glaube ich, hoffentlich jedenfalls auch ein bisschen gesagt. Von daher, auch das könnte ein Win-Win-Trade sein. Einfach durch die Veränderung in der Szenerie. In Montreal gab es halt sehr viele junge Verteidiger. Da hatte Mailloux nicht so die Chance. Andererseits haben die St. Louis Blues entschieden, sie haben relativ gute Flügelstürmer. Deswegen war Baldock eben überzählig. Also das ist schon ein Trade, der da eben beiden Teams dann vielleicht auch an der Stelle helfen kann. Ansonsten, was gibt's zu sagen? Wir gehen vielleicht einfach gleich direkt mal die Reihen durch. Vorne Robert Thomas, Pavel Buchnevich und Jimmy Snuggerud. Und Jimmy Snuggerud ist dann gleich auch eines der Prospects, was man einfach erwähnen muss. Er hat letzte Saison University of Minnesota noch gespielt, ist dann reingekommen ins NHL-Team. 7 Partien hat er gemacht in der regulären Saison. Da hat er, einmal kurz abwarten, hat er ein Tor gemacht, genau, und 3 Vorlagen, aber in den 7 Partien in den Playoffs hat er auch 2 Tore und 2 Vorlagen gehabt. Also hat sich gut eingefunden, auch bei ihm. College-Spieler ist ja auch dann etwas, wo man vielleicht sagen kann, hat auch etwas andere Voraussetzungen als sonstige Rookies, ist mit 21 ja auch nicht mehr super jung. Das heißt, auch da jemand, der eine richtig gute Entwicklung vollziehen kann. Und das ist einer dieser Flügelstürmer, der eben dann an der Stelle Zach Baldock ausgestochen hat und der sicherlich jetzt Spielzeit bekommt. Und wenn es so ist, wie hier bei Daily Faceoff angekündigt, kann ja gleich mal gucken, was die Kollegen von Puckpedia da glauben beim Depthchart. Wenn er erste Reihe spielt, Jimmy Snuggerud, werden die Zahlen auch nicht so schlecht sein. Also auch das eben jemand, der da richtig gut mitspielen kann in dieser ersten Reihe. Und jetzt warte ich hier gerade mal, dass sich das aufbaut bei Daily Faceoff. Dauert natürlich jetzt wie immer, wenn ich dann quasi keine Zeit habe, etwas länger. Aber er steht hier auch mit Thomas zusammen und Buchnevich in der ersten Reihe. Die zweite Reihe, da wird hier Braden Shen, Jordan Kyrou und Dylan genannt. Bei Kyrou gab es ja zwischendrin in der Saison, wo dann beruht lassen wurde, auch die Situation mit quasi Tränen und so weiter. Ich glaube, das hat sich mittlerweile auch alles gelegt. Und diese zweite Reihe auch eine wirklich gute zweite Reihe. Dylan Holloway habe ich erwähnt, dass er eine richtig gute Spielzeit hat. Dann hast du eben in der Mitte mit Braden Shen einen wirklichen Veteranen, der dann da eben an der Stelle auch so ein bisschen, ja, die beiden Jungs beruhigt, ist ja auch der Captain, meine ich, hat auch noch 3 Jahre Vertrag und das passt einfach auch als Mischung, also gefällt mir auch gut. Dritte Reihe, und jetzt kommt es nämlich, Pius Suter in der dritten Reihe, Nick Bjugstad auf der Flügelposition und Jake Neighbors auch, und auch das ist keine schlechte Reihe, und dann merkt man jetzt schon so langsam, Moment mal, erste Reihe gar nicht schlecht, zweite nicht schlecht, dritte nicht schlecht. Ja, wenn man jetzt die Top 9 nimmt, dann gibt es sicherlich Teams, oder wenn wir jetzt die besten Spieler der St. Louis Blues nehmen, dann gibt es Mannschaften, die haben 2, 3 Akteure, die sind da besser. Aber auf die Top 9 gesehen, glaube ich, dass sie gar nicht so schlecht aufgestellt sind im Vergleich zu anderen Teams in ihrer Division, in der Conference, aber vor allem dann auch ligaweit. Also das sieht schon gar nicht schlecht aus, was sie da an Stürmern haben in den ersten 3 Reihen. Dazu hinten Oskar Sundqvist, Matthew Joseph und Alexei Toropchenko als 4. Reihe. Ja, ist halt eine 4. Reihe, kann man auch nicht. Tut mir dann immer so ein bisschen schwer, bei den 4. Reihen da so viel Analyse mit reinzubringen und dazu was zu sagen. Toropchenko letzte Saison mit 18 Punkten, Sundqvist mit 20 Punkten. Wer war jetzt der dritte? Matthew Joseph, der hatte, lass mich mal einmal gucken hier, wo ist er denn? Der hatte 14 Punkte. Hat sich jetzt keiner aufgedrängt als besonders herausragend. Die Frage ist aber auch immer, welche Rolle sollen sie spielen als Reihe und auch als Spieler? Und keine Ahnung, vielleicht soll ja Milan Lucic da spielen. Das muss ich übrigens sagen, jetzt haben wir ja die Forwards so ein bisschen durchgesprochen, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Also natürlich kannst du vielleicht argumentieren, dass ihnen so ein bisschen Toughness fehlt, dass ihnen ein bisschen jemand fehlt mit Grit, der vielleicht etwas körperlicher agiert, als das die anderen machen. Wenn ich jetzt mal die Sturmreihen durchgehe, naja, Bjugstad ist 1,97 groß, ansonsten Sundqvist mit 1,90, Toropchenko auch nochmal 1,97, die anderen sind jetzt nicht alle mega überragend, Lucic mit 1,91 natürlich dann auch jemand, der auch Masse vor allem mitbringt, wäre jetzt tatsächlich von der Statistik her aktuell derjenige, der das höchste Gewicht auch hätte bei den St. Louis Blues, aber ob ich den dann als Lösung sehe, weiß ich nicht, das erinnert mich so ein bisschen an Reeves in Toronto, wo man, glaube ich, in den Jahren jetzt gemerkt hat, dass es einfach nicht mehr gepasst hat, dass er einfach kein Spielertyp ist, der weiterhilft. Muss man abwarten, ob er jetzt überhaupt diesen Vertrag bekommt und ob die St. Louis Blues dann eben ihn dort auch öfter spielen lassen. Also habe ich so ein bisschen meine Zweifel dran. Verteidigerpaare, Cam Fowler kam aus Anaheim und hat richtig gut funktioniert. Colton Parayko mit dazu, das ist ein tolles Verteidigerpaar. Broberg und Justin Faulk passen auch richtig gut zusammen. Und hinten, ja, Tyler Tucker und Logan Mailloux. Das kann auch ein sehr gutes, junges Verteidigerpaar werden. Also auch da sind viele Möglichkeiten. Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch sagen, die beiden hinten sind vielleicht auch der Schwachpunkt. Das muss man sehen. Auch da bei Broberg natürlich wie immer die Warnung, wie auch bei Holloway, wenn du eine richtig gute Spielzeit hattest als junger Spieler, kann es auch sein, dass es mal einen Rückschritt gibt in der nächsten Saison und dass es da dann eben nicht ganz so gut läuft wie jetzt in dieser Spielzeit, wo er sich dann oder wo die beiden sich dann auch schon stark verbessert haben. Hinten ganz wichtig die Torhüterposition natürlich und Joel Hofer war ein solider Backup mit 90% Fangquote und 2,65 der Gegentorschnitt. Aber Jordan Binnington, der hat wieder eine gute Form gehabt, wobei sie nicht mega überragend war. Zumindest auch über die Saison gesehen, natürlich auch da wieder Unterschiede. Wann war Montgomery da? Dann waren die Zahlen natürlich besser. 2,69 als Gegentorschnitt ist okay. 90% als Fangquote ist jetzt für Jordan Binnington selbst auch nicht so überragend. Also da hatte er schon bessere Spielzeiten, wo er eben dann auch deutlich über 90% war. Na klar, seine legendäre Saison 18-19, wo er sie dann auch zum Stanley Cup-Sieg geführt hat. Was man jetzt eben sagen muss, wenn wir dann auf die Playoffs schauen, da waren die Zahlen auch okay. 2,53 war in dem Fall der Gegentorschnitt und 90% auch da die Fangquote. Aber vor allem im Vergleich zu Connor Hellebuck auf der Gegenseite war es richtig gut, was Jordan Binnington da gezeigt hat in der ersten Runde. Also, der wird natürlich einer der Schlüssel sein zur Saison der St. Louis Blues. Aber mit Joel Hofer hat er da eben auch jemanden, der ein ganz guter Backup ist. Ich will mal einmal reinschauen. Hofer hatte, okay, Goal Save Above Expected, da hatte Hofer minus 4,3. Da lag Binnington noch bei plus 5,3. Also zusammen sollten sie schon nochmal ein Stück besser werden und deutlich oder wenigstens positiver werden als die Summe dann eben der beiden Werte zusammen. Das würde ihnen natürlich helfen dann in der nächsten Spielzeit. Was gibt's noch zu sagen? Ja, Prospects, Jimmy Snuggerud hatte ich erwähnt, Logan Mailloux hatte ich auch erwähnt, also die beiden sind so die Hauptprospects. Justin Carbonneau, Otto Stanberg und Dalibor Dvorsky, weiß ich nicht, ob die irgendwie reinschnuppern in der nächsten Spielzeit. Also Mailloux und Snuggerud sind, glaube ich, die Nachwuchsspieler, die am häufigsten auftauchen werden, wahrscheinlich bei den St. Louis Blues. Was ist möglich für die Blues in der Central Division? Das ist vielleicht die beste Division der Liga. Natürlich haben sie mit den Chicago Blackhawks unten Kanonenfutter mit drin. Die Vorschau habt ihr ja wahrscheinlich jetzt auch schon gehört. Die Nashville Predators waren letzte Saison schlechter, als man das gedacht hat nach der Sommerpause. Und wirklich verstärkt haben sie sich nicht. Also wird da auch nicht viel kommen. Utah ist eine Mannschaft, die besser geworden ist, meiner Meinung nach. Vorschau kommt ja noch. Dementsprechend werden die in Richtung Playoffs schielen. St. Louis hatte eine richtig gute zweite Hälfte in der letzten Saison, waren in den Playoffs. Minnesota war sehr verletzt letztes Jahr, trotzdem die Playoffs geschafft. Colorado ist immer noch ein Team, was zum erweiterten Kreis, sage ich mal, der Spitzenmannschaften gehört. Dallas ist ein Titelkandidat, muss man gucken, wie es mit dem Coach läuft. Und die Winnipeg Jets waren das beste Team der letzten Saison. So, jetzt bin ich sie einmal durchgegangen. Wo sortiert sich St. Louis dann nächstes Jahr ein? Ich sag jetzt mal, Dallas ist besser als St. Louis. Colorado sollte besser sein als St. Louis. Ja, und dann ist es halt eine Mixtur aus Winnipeg, Minnesota, die Blues. Vielleicht Utah, wenn es richtig gut läuft. Und da ist alles von Platz 3 bis 6 drin, würde ich sagen. Das ist so die Möglichkeit, die ich sehe. Die Top 9 sind gut, gar keine Frage. Sie haben einen guten Torhüter, hinten auch ein paar gute Verteidiger-Duos. Was mir fehlt, ist so ein richtiger Superstar, ein richtiger Sniper. Ob das einer von denen sein kann, die da sind, jemand sich da nochmal entwickelt, bleibt abzuwarten. Und hinten muss ich auch schauen, naja, kann Cam Fowler das so ein bisschen bestätigen, jetzt auch in der zweiten Spielzeit. Und ich muss halt eine Sache sagen, bei Jim Montgomery in Boston hat er immer gute reguläre Saisons gehabt, aber die Playoffs waren nicht so toll. Also auch da ein bisschen schauen, wie sich das dann entwickelt. Ich würde sagen, Platz 3, Platz 4 ist eher so die Wahrscheinlichkeit, wo ich die Blues sehe. Und dann wäre es ja wieder was, auch direkt mit einer direkten Playoff-Qualifikation. Habt ihr eine andere Meinung? Habt ihr Fragen zu den weiteren Mannschaften, die noch kommen? Dann sehr, sehr gerne info@sportpassion.de oder @lars_marsportpassion bei den diversen Social-Media-Plattformen suchen. Das war die Vorschau auf die St. Louis Blues. In der nächsten Ausgabe gibt es die Vorschau auf, jetzt dürft ihr mal kurz raten, die Winnipeg Jets. Und da wird jemand überrascht sein von euch, denke ich, der einen oder die andere. Aber ich erkläre es dann einfach in der nächsten Folge. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf zwei Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.